Verfassungsschutz wirbt V-Leute an, um V-Leute besser kontrollieren zu können. Innenminister Friedrich kündigte heute an, dass ab sofort sogenannte V-Leute angeworben werden sollen, um ebenfalls vom Staat angeworbene V-Leute zu observieren. Auf kritische Nachfragen von Journalisten, wie die Sicherheitsbehörden garantieren könnten, dass sich unter den V-Leuten keine schwarzen Schafe befänden, entgegnete Friedrich schlagfertig: Wir werden sie sicherheitshalber von VVV-Leuten überwachen lassen.
Wieso gibt es denn kein Problem?
Ja, also es gibt da schon Probleme. Was mich zumindest als allererstes aufgestoßen ist, dass alle Leute das Ding Drossel nennen. Das ist keine Drossel, sondern sie machen den Anschluss einfach nur kaputt.
Ja, das steht einfach, aber so im Dokument.
Das ist
Dokument.
Eine Kappung. Ja, das steht alle möglichen im Dokument. Da stehen noch Worte drin wie Handy,
wo sie Flatrate und sowas.
Das ist einfach kaputt. Es ist funktional kaputt.
Erklär doch mal.
Pass auf, also stell dir mal vor, ein Auto, du kaufst dir ein Auto, das fährt normalerweise, fährt das 50 durch die Stadt. Ja? 50 Kilometer in der Stunde. Und plötzlich fährt dieses Auto nur noch 375 Meter in der Stunde. Dann ist es einfach funktional kaputt. Ja, technisch gesehen dreht der Motor noch und vielleicht bewegt es sich noch, aber dafür brauche ich kein Auto, um 375 Meter in der Stunde zu überwinden. Verstehst du? Es ist einfach funktional kaputt. Ich brauche keinen DSL-Anschluss mit 384 Kilobit. Das kann ich auch über Mobilfunk machen oder mit einer Morse-Taste. Verstehst du? Das ist einfach funktional kaputt. Das ist nicht gedrosselt, das ist kaputt. So, und das muss man mal schon mal festhalten am Anfang. Das ist einfach, man muss sich das bitteschön auch mal klar machen. Also das sind einfach wie 7, Quatsch Promille. Ja, das heißt, dein Produkt, was du gekauft hast, ist plötzlich in seiner Funktionalität, und zwar in seiner echt wichtigen oder wichtigsten Funktionalität, auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt, das ist nicht gedrosselt.
Comport Nummer 374 in Fahren. Hallo und herzlichen Sonnenschein. Glückwunsch zum 374. Comport, den ich am heutigen sonnigen, nicht so wie gestern regnerischen, Freitag, dem, was haben wir denn eigentlich heute? 10. Mai 2013 aufgenommen habe.
Was haben wir? It is 9:38.
Jawohl, und Tag, was war es? 120? Kommt das hin? Ne, 130. Tag 130 in diesem Jahr. Und das Intro habe ich einmal vom Postillon, der im bayerischen Radio jetzt auch zu hören ist, geklaut, und aus Mobile Max 107. Das berühmte Zitat. Aber ja. Was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist hoffentlich nicht funktional oder auch nur kaputt. Nein, hoffentlich funktional, aber nicht kaputt. So. Und zwar nämlich wieder die übliche Dreiteilung, bestehend aus zwei Teilen Politik und einem Teil Tech inklusive Abmahnung. Und was ihr hier jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für die Politikecke, bestehend aus ganz viel Terror, naja, wobei geht noch, ein paar Krämpfen, und Syrien taucht dann auch mal wieder auf, und mehr. 10 Grad, ein bisschen foggiger, ja, aber auch nur über den Wiesen. Coole Greetings, die 10 Grad Comfort Level wie 10, es könnten aber auch 9 sein, die dann Wind chillen wie 10. Und der Wind macht irgendwas zwischen 6 und 9 km/h aus dem South. Oder so. Ist warm, relativ. Aber die 15, die andere App da eben behauptet hat, ja, der weiß ich nicht, wo sie die her haben will. Ja, ist ja gut. So, und dann hätten wir da mal wieder die Terrorecke, die da erstmal mit Boston wieder losging. Und da hätte ich den Frühmin, weil der Anschlag in Boston sollte nämlich Mediengerüchten zufolge ursprünglich am 4. Juli, dem US-Nationalfeiertag, verübt werden. Unter Berufung auf Aussagen des überlebenden Tatverdächtigen heißt es, weil der Bombenbau schneller vorangegangen sei als geplant, hätten sich die Brüder für den früheren Zeitpunkt entschieden. Bei dem Anschlag auf den Boston-Marathon am 15. April waren 3 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. Blablab. Also zu gut Deutsch, die wären mit ihrem Bombenbau zu schnell fertig geworden und haben dann gesagt, hey, wir haben hier fertige Bomben, wen können wir jetzt umbringen? Boah, Ja, wobei der größte Brüller von wegen, ja, sie hätten dann aber auch noch weitere Anschläge geplant. Wenn sie weitere Anschläge geplant haben, warum haben sie sich dann nicht mal ansatzweise irgendwie versteckt? Warum sind sie da geblieben? Sind ja irgendwie in nicht gar so großer Entfernung zu den Rucksäcken stehen geblieben. Aber hey. So, dann gab es Contrusa, weil als Konsequenz aus dem Bombenanschlag von Boston sollen nämlich ausländische Studenten bei der Einreise in die Vereinigten Staaten genauer überprüft werden. Mediengerüchten zufolge hat das Heimatschutzministerium die Anweisung erteilt, mit einer zusätzlichen Kontrolle sicherzustellen, dass ein gültiges Studentenvisum vorliegt. Jetzt wäre die spannende Frage, wie wäre denn diese Überprüfung bei den zwei Pfeifen ausgegangen? Na, oder ist das wieder so der klassische Aktionismus? Uns fällt zwar nichts ein, die hatten beide gültige Studentenvisa, hätten oder durften also jederzeit beliebig ein- und ausreisen, wie sie lustig waren. Da hätten die Kontrollen denen ungefähr gar nichts getan. Oder hatte einer von den zwei kein gültiges Studentenvisum und hätte damit nicht einreisen dürfen und hätte denen das dann irgendwie aufgehalten. Hintergrund ist hier die illegale Wiedereinreise eines kasachischen Studenten, dem vorgeworfen wird, den mutmaßlichen Täter nach dem Anschlag geholfen zu haben. Zu gut Deutsch, weil einer von den drei Pfeifen, die zu blöd waren, Zeug wegzuwerfen, kein gültiges Visum gehabt haben soll, sollen jetzt alle Studenten Visums kontrolliert werden. Das riecht mal wieder nach so einem Fall von... Da kann man ja ein bisschen Security-Panik schüren. Da kann man noch mehr Überwachung installieren. Die wird zwar nichts helfen, die wird vor allen Dingen auch, wenn man sich das mal aus der Nähe anguckt, nicht dabei helfen, dass, hätte es die zu dem Zeitpunkt schon gegeben, irgendetwas verhindert worden wäre. Aber hey, wir haben etwas getan. Things must be done. This being things, they must be done. Oder was? Der zuständige Grenzkontrolletti hatte seinerzeit keinen Zugang zum Computersystem der Heimatschutz-Sicherheitsabteilung für Studenten. Künftig soll derartiges ausgeschlossen sein. Oder anders ausgedrückt, es ist noch nicht mal mehr der Student schuld, sondern die beschissenen Sicherheitsfritzen haben ihre Infrastruktur nicht im Griff gehabt. Ja, dann gehören natürlich alle Studenten gefoltert. Weil sie hätten ja mal die Sicherheitsinfrastruktur der US-Sicherheitsbehörden aufbauen können. Also bitte. Ja. So, dann Neues vom NSU. Da gab es erstmal das DJ-Verlangen. Angesichts der Debatte um eine Videoübertragung beim NSU-Prozess in München fordert der Deutsche Journalistenverband eine Gesetzesänderung. Ziel sei es, solche Übertragungen in einem nebenen Raum für Reporter ausdrücklich zu ermöglichen. Wieso eigentlich nur für Reporter? Die Reporter sitzen da nur als Vertreter der Öffentlichkeit. Vertreter, die ganz offiziell weitererzählen, was sie erfahren haben und erlebt haben. Mehr sind die nicht. Warum sollte man da jetzt irgendwie für Reporter nochmal wieder eine Speziallogge drehen? Mal wieder so ein akuter Fall von, wir denken nicht weiter, als die Nase reicht. Sagte der DJV-Vorblubbernde Konken, bisher sei das nicht eindeutig geregelt. Konken betonte, bei dem Vorschlag gehe es um nichts anderes als um faire Arbeitsbedingungen für Journalisten. Für viel beachtete Gerichtsverfahren reichten wenige Dutzend Presseplätze nicht aus. Ja, also, wenn wir da schon irgendwie eine Sonderlocke haben wollen, dann aber bitte eine Sonderlocke, die nicht nach Sonderlocke aussieht. Also Öffentlichkeit heißt dann im Sinne von öffentlich. Und wenn dann die Journalisten halt nicht rechtzeitig da sind, mal davon abgesehen, was hat denn der Herr Konken jetzt nun eigentlich konkret? Die Journalisten müssen doch einfach nur jeden Prozesstag morgens pünktlich da sein. Dann können sie bei den Zuschauerplätzen einfach Platz nehmen. Ist für den Rest der Öffentlichkeit funktioniert das doch genauso. Also bitte, wo ist denn da das Problem? Mal eins davon abgesehen, Herr Konken, ich habe irgendwie nicht vernommen, dass Sie sich zu Wort gemeldet hätten. Als bekannt wurde, dass kein ausländisches Medium im Windhund-Verfahren einen Platz bekommen hat. Das muss mir glatt entgangen sein, Ihre Wortmeldung. Ja, so, dann gab es den Prozessbeginn am Montag.
Vor dem Oberlandesgericht München hat am Vormittag der mit Spannung gewartete NSU-Prozess begonnen. Der rechtsextremen Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund werden Morde an 9 türkisch- und griechischstämmigen kleinen Unternehmern sowie einer Polizistin zugeschrieben. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe muss sich als Mittäterin verantworten. Mit ihr stehen 4 mutmaßliche Helfer vor Gericht. Die Hauptangeklagte Zschäpe wurde ohne Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Mit verschränkten Armen betrat sie den Saal und machte einen gefassten Eindruck. Ja, und weiter? Ja, ich meine, der größte Brüller an der ganzen Geschichte war noch, beziehungsweise, nein, machen wir erstmal die nächste Meldung, die dann nämlich quasi das Ende des Verfahrenstages auch gleich schon wieder war. Weil nämlich der NSU-Prozess im Oberlandesgericht München am Vormittag kurzzeitig unterbrochen worden ist. Hintergrund ist ein Befangenheitsantrag, den die Verteidiger der Hauptangeklagten Schäper am Wochenende gegen den Vorsitzenden Richter Götzl gestellt haben. Weil der Witz ist nämlich der, dass bei diesem Verfahren nicht nur sämtliche Besucher, sondern auch die Verteidiger intensiv durchsucht werden, weil sie könnten ja Bomben bei sich haben oder irgendwie Waffen oder sonst irgendwie was. Oder sind die, ist juristisch so tendenziell, kann man der Meinung sein, dass das unangemessen ist. Gab es auch einen länglichen Text bei Udo Vetter zu. So frei nach dem Motto, ja, wenn uns nicht mal genügend vertraut wird, dass wir undurchsucht den Gerichtssaal betreten können, dann sehen wir uns in unserer Arbeitsmöglichkeit eingeschränkt, blablabla. Und ja, also im Kern, und das haben sie beantragt zu untersuchen schon irgendwie vor Beginn des Prozesses. Aber der Richter tat so, als wüsste er von nichts. Naja, und dann haben sie dann diesen Befangenheitsantrag halt nochmal höchst offiziell gestellt. Und dem Richter ist dann aufgefallen, so, ja, er selber kann gar nicht beschließen, dass er nicht befangen ist. Weil das wäre dann doch ein bisschen zu absurd. Sondern da müssen jetzt andere Richter beschließen. Und deswegen, wie war das, einen Verhandlungstag hätte er zwischendurch noch machen dürfen. Aber er hat dann beschlossen, nö, das sitzt er jetzt aus und setzt die Verhandlung bis, ich meine, 14. aus. So. Und dann war das Ding auch schon wieder gegessen. So, plus das andere spannende Ding, wo ich noch drauf rumhacken wollte, ne? Die Medien. Na, wir erinnern uns noch, Dumpf ist noch gar nicht so lange her, wie sich die Medien künstlich aufgeplustert haben, dass doch so unseriöse Medien wie die Brigitte berichten dürften. Jetzt ratet mal, was am Dienstag bei dem Papiererzeugnis aus dem Springer Verlag mit den besonders großen Buchstaben die Titelseite war. Wie Frau Z. sich gegeben hat, wie sie gekleidet war, war die wichtige Meldung. Okay, also wenn ihr Pfeifen vom Springer Verlag irgendwem nochmal vorwirft, dass sie doch nur um Äußerlichkeiten bedacht wären, aber selber so eine Scheiße berichtet, dann kann ich euch beim besten Willen nicht mal mehr einen Hauch noch ernst nehmen. Für sowas wollt ihr ernsthaft Lügenschutzgeld? Geht's noch? Ja, aber das ist ja was ganz was anderes. Es gab halt nichts inhaltlich zu berichten. Ja, wie zum Beispiel, man könnte nochmal in Erinnerung rufen, jetzt wo das Verfahren begonnen hat. Was wird denn nun eigentlich den Angeklagten vorgeworfen? Naja, denen wird vorgeworfen, dass Frau Z. und die zwei Herren, die sich ja selbst entleibt haben sollen, die gigantische Anzahl von 9 Dönern und einer Frau Polizistin ermordet haben sollen. Und niemand, also wirklich niemand, hat irgendetwas mitbekommen davon. Ne? Stattdessen war das ja bekanntlich die Türkenmafia, weswegen ja dann die Opferfamilien noch intensiv durchsucht wurden und was weiß ich, was denen noch alles angetan wurde. Weil die scheiß Bullen zu blöd waren, zu begreifen, dass das Nazis sind. Nazis, die Bock drauf haben, Ausländer umzubringen. Das hat aber auch schon mal mehr geklingelt. Ja, und da wird irgendwie nicht drüber berichtet. Genauso wenig wie, wie war das, irgendwie Alltagsrassismus? 720. Ja, nein, das ist alles nicht berichtenswert. Berichtenswert ist, wie sich Frau Z. gibt, wie sie bekleidet ist. Ja, Entschuldigung, was hattet ihr erwartet? Dass sie irgendwie im Guerillakampfanzug da antritt? Oder sich irgendwie in Sack und Asche kleidet? Ja, das werden soll, wenn es fertig ist, können wir bei Gelegenheit nochmal jemand erklären. Na, aber hey, nein, also die Brigitte, die würde nicht seriös berichten. Erstaunlich. A, der Wagen ist zu früh. B, es kommt ein Müllwagen. Heute. So, genau, das zum NSU. Also ja, da hat irgendwie die Verhandlung gerade mal einen Tag noch nicht mal bis zur Anklageverlesung geschafft. Sondern mehr so, naja, das ganze Vorgeplänkel halt. Was da so an Vorgeplänkel stattfindet vor irgendwie einem Strafgerichtsverfahren. So, dann gibt's aber Neues von den Geheimdiensten, weil nämlich die Landesämter für Verfassungsgeheimdienst wollen Lehren aus dem Geheimdienst-Debakel ziehen. Laut einem Magazin wollen sie die gängige Praxis verändern, vor allem V-Leute aus extremistischen Szenen anzuwerben und stattdessen versteckt auf eigene Mitarbeiter setzen, die sie als Undercover-Agenten radikale Gruppen infiltrieren sollen. Am 22. Mai tagt nämlich in Köln erstmals eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des BIMBES-Amts und der 16 Landesämter für Geheimdienst, um über neue Wege bei der Beschaffung geheimer Informationen aus extremistischen Szenen zu diskutieren. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, das ist mir dann kürzlich irgendwo anders noch über den Weg gehuscht, was das denn eigentlich bedeutet. V-Trottel sind ja bisher berechtigt, wenn sie denn für ihre Vertrauensblubber irgendwelche Straftaten begehen müssen, die auch zu begehen. Und was da dann rauskommt, wenn das dann Geheimdienstmitarbeiter sind, ist, dass Geheimdienstmitarbeiter kinderpornografisches Material verbreiten dürfen und was weiß ich nicht noch alles tun dürfen. Das ist nämlich der Hintergrund von dem Ganzen. Die wollen einfach mal mehr Verbrechen begehen. Na, was kann da auch schon schief gehen? Eine Menge. Na, aber auf sowas weist natürlich irgendwie auch kein Magazin mehr hin. Das muss man sich dann irgendwie aus Telepolis rausprökeln, um rauszukriegen, was denn eigentlich dahinter steckt. Na, mal ganz davon abgesehen, dass ich irgendwie begründet der Meinung bin, dass bei den Geheimdiensten, wo sämtliche Nazis abgestellt wurden, man vielleicht auch nicht unbedingt so nazifreie V-Nazis findet. Na, aber ich meine, immerhin, wenn dann die Nazis Geheimdienst-Nazis sind und nicht mehr Nazi-Nazis, dann geben die vielleicht auch nicht alles Geld, was sie bekommen, dann gleich in eine Partei, bei der gerade irgendwie der Bundesrat alleine versucht, ihn zu verbieten. So, dann gab es S-Treue, weil der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Jahn, hat den ehemaligen Mitarbeitern der DDR-Staatssicherheit vorgeworfen, zu wenig Reue für ihr Handeln zu zeigen. Er sagte einer Zeitung, es gebe kaum ein Bekenntnis zur Verantwortung, stattdessen werde immer noch geleugnet und verdrängt. Das habe er selbst bei Gesprächen mit früheren Mitarbeitern der Stasi erlebt, wie er hat mit Frau Merkel gesprochen. Na, was erwarten die jetzt eigentlich? Dass die ganzen Stasi-Leute sich auch alle in Sack und Asche kleiden? Na, also ich meine, wenn wir hier irgendwo Leute hätten, die sich mal in Sack und Asche kleiden dürften, so aus der näheren Vergangenheit, dann fallen mir mal so sämtliche Geheimdienstfritzen ein, die bei den Nazis gezielt nicht zur Kenntnis genommen haben. Und da wird man vermutlich nicht so unheimlich weit graben müssen, bis man die ersten Nazis findet. Es gäbe aber auch Ausnahmen bei den Tätern. Wenn diese glaubwürdig Reue zeigten, ermögliche das den Opfern das Vergeben und sie könnten mit der Situation Frieden schließen. Okay, also er argumentiert jetzt nicht juristisch, sondern mehr so moralisch, ja? Naja, also ich meine, wenn wir da schon mal moralisch argumentieren wollen, ist es denn moralisch angemessen, dass die Akte von IM Erika immer noch nicht öffentlich ist? Na, vor allen Dingen, wo Gerüchten zufolge I.M. Erika und Angela M. Punkt dieselbe Person sein könnten. Na, während auf der anderen Seite irgendwie bei jeder Gelegenheit wieder politisch gegen Herrn Gysi geschossen wird, könnte man ja vielleicht mal irgendwie darüber nachdenken, ob es denn angemessen ist, dass eine Frau Bundeskanzlerin und eine potenziell zu ihr gehörende inoffizielle Mitarbeitertätigkeit nicht öffentlich gemacht werden dürfen. Na, und dann, wenn wir dann schon mal dabei sind, Kohls Akte, so langsam wird es dann aber auch mal Zeit, dass man auch da mal den einen oder anderen Blick reinwerfen dürfte. So öffentlich. Na, aber hey. So, gestern gab es dann Drohnenricht, weil ein pakistanisches Gericht hat nämlich angeordnet, die Regierung des Landes müsse die US-Drohnenangriffe stoppen und die unbemannten Flugzeuge notfalls abschießen lassen. Der oberste Richter der Provinz, das versuche ich gar nicht erst auszusprechen, verurteilt die Angriffe in Peshawar als Kriegsverbrechen, durch die Zehntausende Zivilisten getötet worden seien. Und er machte den US-Geheimdienst CIA für die Angriffe verantwortlich. Die bisherige pakistanische Regierung hatte die Drohnenangriffe immer wieder öffentlich verurteilt, ihr wurde aber vorgeworfen, sie heimlich zu dulden. Ey, eine nicht ganz unberechtigte Anmerkung, allerdings wage ich zu bezweifeln, dass irgendwelche Aussagen eines pakistanischen Gerichts die CIA in irgendeiner Art und Weise dazu motivieren wird, irgendetwas zu tun. Von daher, ja. So, Neues vom Wahlkampf. Da gab es als erstes mal den Zinsbrück. Nach der Zinssenkung der EZB fordert SPD-Nichtkanzlerkandidat Pierce Stonebridge die Banken auf, auch die Dispozinsen für die Kunden deutlich zu senken. Es werde Zeit für eine gesetzliche Zinsobergrenze für Überziehungskredite, sagte er in der Presse. Die Dispozinsen sollten nicht mehr als 7 Punkte über dem Leitzins liegen. Auch die Linkspartei plädiert für eine Regelung per Gesetz. Die Banken müssten endlich die niedrigen Zinsen an die Kundinnen und Kunden weitergeben, forderte Parteichefin Katja Kipping in der Zeitung. Ja, also grundsätzlich ja, aber ausgerechnet Stonebridge, wenn der jetzt nach Regulierungen verlangt, könnte er als erstes mal sagen, ja, ich habe ja damals als Finanzminister meinen fetten Arsch nicht in die Höhe bewegt, um Banken zu regulieren. Das tut mir auch leid, aber jetzt hätte ich gerne. Ja, bevor er nicht mit diesem Sermon anfängt, braucht er gar nicht erst von irgendwelchen Regulierungen faseln, weil er ist einer von den Pfeifen, die für die Deregulierung verantwortlich waren. Und er hat in seiner Zeit als Minister seinen fetten Arsch nicht einen einzigen Millimeter in die Höhe bekommen dafür. So, dann gab es einen FD-Parteitag in Nürnberg. Da hat der bundesvorblubbernde Rücktritt einen Richtungswahlkampf angekündigt und besonders die Grünen angegriffen. Die FDP wolle das Regierungsbündnis mit CSU und CDU fortsetzen, blubberte er. Eine Koalition mit Grünen oder Spezialdemokraten sei angesichts ihrer Position überhaupt nicht denkbar. Die Grünen seien nicht fortschrittlich, sondern alte Backen, nicht bürgerlich, sondern höchstens spießbürgerlich. Naja, und dann gibt's auch Brullerle, der, ich weiß nicht, was sie dem immer geben, bevor sie ihn in die Nähe von einem Mikrofon lassen. Sagen wir mal so, es klang schwer betrunken, in das Mikro reingelallt und gebrüllt hat. Wo ich mich auch irgendwie frage, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Will den irgendjemand haben? Wer ja wofür? Schlechtes Beispiel, wäre noch irgendwie frei als Platz, ja. So, und dann gab es einen offiziellen Vorschlag der Parteispitze, die bereits bestehenden Möglichkeiten für regionale, branchenspezifische Lohnuntergrenzen auszuweitern. Weil das ist dann so quasi, also formal sind wir so ein bisschen für Mindestlohn, aber nicht wirklich, weil das ist ja branchen- und regionsspezifisch. Und also ganz hochoffiziell sind wir für einen Mindestlohn von, sobald man einen Cent pro Jahrtausend bekommt, reicht das ja völlig aus. Den Rest regelt ja bekanntlich der Markt. Wie gut der Markt irgendetwas regelt, das sieht man zum Beispiel gerade bei der Drosselkomm. Da regelt der Markt aber unheimlich viel. So, dann gab es auch noch Rückschluss. Die FDP hat sich auf ihrem Parteitag in Nürnberg auf den anstehenden Bundestagswahlkampf eingestimmt. Die Führungsspitze kündigte an, die Koalition mit der Union fortzusetzen. Bla, Fasel, Fasel, bla, bla, bla. Bla, bla. Die mehr als 600 Delegierten wollen auf dem zweitägigen Kongress ihr Programm für die Bundestagswahl verabschieden. Bla, bla. So, genau, da gab es auch nochmal die Mindestlohngeschichte. Die FDP hat sich nach heftigen Kontroversen auf ihrem Parteitag grundsätzlich für weitere Mindestlöhne in Deutschland ausgesprochen. Die Delegierten stimmten in Nürnberg mit gut 57%. Wie nur 57%? Alles unter 300% ist ja nicht beschlossen. Nein, ich beziehe mich da nur auf die lustigen Qualergebnisse, die dann irgendwie rauskommen, wenn irgendwelche Personalien beschlossen werden sollen. Wo die Leute irgendwie immer sämtliche Anwesenden als Zustimmung bekommen, allerdings auch völlig alternativlos auf dem Wahlzettel rumstehen. Aber jedenfalls hatte Herr Rücktritt vehement für weitere Lohnuntergrenzen in Branchen und Regionen geworben, in denen es um Dumpinglöhne gibt. Ein Regierungsbündnis mit Plan und so weiter. Also was die haben wollen, ist das, was die CDU schon versucht als Mindestlohn zu verkaufen, was aber mit Mindestlohn genau überhaupt gar nichts zu tun hat. Weil inwiefern ist das zum Überleben mindestens notwendige Gehaltsniveau davon abhängig, welchen Beruf man ausübt? Also ich meine, bei der Region, da könnte man auch argumentieren, ja, da sind ja die Mietpreise sind ja regionsabhängig. Aber inwiefern ist es davon abhängig, ob ich irgendwie als Bauarbeiter arbeite oder als Friseur, wie viel Geld ich brauche? Na, immer vorausgesetzt, ich muss nicht irgendwie als Friseur da irgendwelche Scheren kaufen, alle zwei Tage neu. Sollte das eigentlich nicht so den gigantischen Unterschied geben? Also ich meine, man könnte dann irgendwie darüber debattieren, ja, Schnauze, man könnte darüber debattieren, ob es irgendwie in den Nachkommastellen bei den, also in den Centbeträgen irgendwie Unterschiede geben sollte, aber doch nichts Gigantisches. Hallo? Ja, oder anders ausgedrückt, nein, die FDP kann man nicht ernst nehmen. So, da gab es die Schäuble-Erhöhung, weil Bundesfinanzminister Schäuble hat Steuererhöhungen unter einer CDU-geführten Regierung nach der Bundestagswahl ausgeschlossen. Jetzt frage ich mich, ist er das Gleiche wie die SPD, damals noch in Regierungsverantwortung, sagt, mit ihr werde es keine Mehrwertsteuererhöhung geben? Die CDU sagt, sie will 2% Mehrwertsteuererhöhung und als sie dann große Kotzerei veranstalten, erhöhen sie die Mehrwertsteuer dann gleich mal um 3%. Weil, der Kompromiss zwischen nichts und 2 ist ja bekanntlich 3. Oder was wird das, wenn es fertig ist? Na, also Schäuble verkündet, nein, es werde keine Steuererhöhungen geben. Die CDU wolle die Belastung der Bürger nicht erhöhen, sondern diese im Gegenteil durch die Beseitigung der kalten Progression entlasten, blubberte Schäuble in einem Springer-Erzeugnis. Ja, ist ja gut. Einer schwarz-grünen Koalition erteilte er wegen der Steuerpläne der Grünen eine Absage. Was die Partei bei diesem Thema an Unschen verkünde, könne sie nur mit der SPD zusammen machen. Die Pläne von Rot-Grün würden dazu führen, dass die Arbeitslosigkeit steige und die wirtschaftliche Tätigkeit zurückgehe, blubberte der CDU-Politiker. Was irgendwie bei mir so die Frage hinterlässt, so, ja, Arbeitslosigkeit. Na, dann vergleichen wir doch mal. Jetzt gibt es wie viele Sklaven? Also Menschen, die zwar arbeiten und das nach Möglichkeit sogar in Vollzeit, davon aber nicht überleben können. Die also zu gut Deutsch überhaupt gar nichts verlieren würden, wenn sie nicht arbeiten müssten. Weil sie können von dem, was sie da arbeiten, schon nicht überleben. Und sie müssen vom Staat bezahlt aufgestockt werden. Ja, das vergleichen wir dann mal. Und dann stellen wir irgendwie nach intensivem drüber nachdenken, vielleicht irgendwann mal fest, dass das dann irgendwie Arbeit ist, die sich offensichtlich nicht lohnt. Jedenfalls nicht für die, die die Arbeit ausüben, sondern mehr so für die, die die Sklaven ausbeuten. Ja, und dann kann man mal moralisch drüber nachdenken, ob das denn sinnvoll ist. Ja, aber hey, Moral und Schäuble, da war was. Ja. Und da gab es die DG-Lehnung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Haltung der FDP zu Mindestlöhnen kritisiert. DGB-Chef Sommer sagte der in Düsseldorf erscheinenden Zeitung, man werde sich nicht auf Halbheiten einlassen. Es müsse einen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro geben, der alle darunterliegenden Löhne ersetze. Eine Differenzierung dürfe es nicht geben, um Armut trotz Arbeit zu verhindern. Ja, nicht ganz unrecht hat der Mann. Aber man könnte da vielleicht auch noch mal irgendwie ein bisschen intensiver auf der FDP rumhacken. So, dann gibt es die Minde-VDP. Weil nach ihrer Mindestlohnentscheidung will die FDP vor der Bundestagswahl mit der Union über Gesetzesänderungen verhandeln. FDP-Vize Christian Lindner forderte die CDU in einer Zeitung auf, das Modell der Liberalalalen zu übernehmen. Wenn die Union gesprächsbereit sei, könne unter anderem das Entsendegesetz umgehend geändert werden, so Lindner. Die FDP hatte sich auf ihrem Parteitag bla faselt. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, glaubwürdig wäre die FDP damit, wenn sie das vor ein paar Jahren verkündet hätte. Auf einmal, wo sich irgendwie auch dem letzten Vollidioten erschließt, dass dieses Jahr ja noch irgendwie eine Wahl stattfinden könnte, kommt die FDP auf die Idee, man könne ja mal irgendwie etwas für die schlecht bezahlten Menschen tun. Ja, Entschuldigung, da seid ihr nicht so richtig glaubwürdig mit. Na? Hättet ihr vor 3 Jahren diese Forderung in den Raum gestellt, hätten wir ja noch argumentieren können, okay, euch ist gerade was aufgegangen, ihr wollt tatsächlich etwas Gutes tun. Aber jetzt doch nicht mehr. Hallo? Na, und da gab es auch irgendwie noch Sigi Pop, der was von Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Öffentlichkeit gefaselt hat, wo da irgendwie der Rest der SPD dann irgendwie geblubbert hat, nein, das wollen wir nicht. Was allerdings irgendwie so absurd war, dass ich das nicht mal als Wahlkampf betrachte, sondern mehr so, ja, das ist irgendwie Kabarett, ich weiß es nicht, Realsatire. Also erschließt sich mir nicht, was das werden soll, wenn es fertig ist. So, dann gab es aber auch nochmal Syrien, wo in dieser Woche dann noch erstaunlich viele Meldungen passiert sind. Als erstes mal einen Syriskriff, weil nämlich die israelische Luftwaffe nach US-Medienberichten Ziele in Syrien beschossen haben soll. Der Nachrichtensender CNN berichtet unter Berufung auf US-Regierungsmitglieder, der Angriff habe in den vergangenen Tagen stattgefunden. Der Sender NBC meldet, die Bombardements hätten vermutlich einer Waffenlieferung an die Hisbollah-Miliz im Libanon gegolten. Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Es gibt da irgendwie US-Meldungen, dass der Staat Israel den offiziell immer noch selbstständigen Staat Syrien beziehungsweise irgendwen in dem Staat Syrien angegriffen hätte. Sagen wir mal so, umgekehrt hätte es dann einen lauten Aufschrei gegeben, weil es doch nicht sein kann, dass... Aber so hier da, ne, ja, haben sie halt angegriffen. Ja, die werden schon einen Grund gehabt haben. Mhm, sicher doch. Am Samstag gab es dann noch das Geständnis, weil Israel hat nach Medienangaben einen neuen Luftangriff in Syrien bestätigt. Die Luftwaffe habe eine Ladung hochmoderner Raketen zum Ziel gehabt, berichtet die Zeitung Times of Israel unter Berufung auf einen ungenannten Regierungsvertreter. Es habe sich nicht um chemische Waffen, sondern um Waffen für die Schiitenmiliz Hisbollah im Südlibanon gehandelt. Es habe sich nicht um chemische Waffen, sondern um Waffen für den und den gehandelt. Inwiefern ist das gerade ein Widerspruch? Das leuchtet mir jetzt gerade so spontan nicht ein. Weil kann ja durchaus sein, dass da irgendwelche chemischen Kampfstoffe in den Waffen drin waren, die für die Spoiler gedacht waren. Und wer oder was räumt euch eigentlich das Recht ein, einen autonomen Staat, in einen autonomen Staat mit Waffen einzudringen und irgendwen umzubringen, irgendwas wegzubomben? Habe ich irgendwie was verpasst? Hat Israel irgendwie einen Freifahrtschein, jeden wegzubomben, der ihnen irgendwie nicht gefällt? Begründung liefern sie dann irgendwann nach? Die Lieferung hätte das Kräfteverhältnis in der Region verändert, hieß es weiter. Ja, nee, ist klar. So, am Montag gab es dann Sybelgas, weil die Vereinten Nationen haben Hinweise darauf, dass syrische Rebellen Giftgas eingesetzt hätten. Die Syrien-Kommission der UNO teilte mit, das legten Aussagen von Kriegsopfern und Medizinern nahe. Vermutlich hätten die Rebellen den Kampfstoff Sarin verwendet. Die UNO-Ermittlerin Del Ponte betonte zugleich, es gebe keinen Anhaltspunkte dafür, dass auch das Regime Giftgas einsetzte. Oder ein bisschen anders ausgerückt, das, was sich letzte Woche schon abgezeichnet hat, hat sich hier noch weiter abgezeichnet, dass die Giftgaseinsätze vermutlich eventuell eher die Rebellen sein könnten, weil warum sollte die Regierung ein regierungstreues Dorf mit Giftgas beseitigen wollen? Welches Interesse sollten die daran haben, außer um das Ganze irgendwie in einen Spin zu verwandeln? Also, liebe Rebellen, wenn ihr schon irgendwie Leute vergasen wollt, dann vergast bitte eure eigenen Leute, dann kann man wenigstens noch argumentieren, ja, also die Rebellen könnten das ja nicht wollen. Ja, wie, ihr wollt eure eigenen Leute nicht vergasen? Ja, seht ihr? Eben. Da habt ihr es. Dann lasst es doch einfach. Die Freie Syrische Armee, ein Zusammenschluss von Deserteuren, wies die Vorwürfe zurück. Ja, oder ein bisschen anders ausgedrückt, die UNO sagt, das sieht uns heftig nach, die Rebellen waren es aus. Die Rebellen sagen, nein! So, dann gab es den Unweis, weil die unabhängige Syrien-Kommission der Vereinten Nationen hat Aussagen der UN-Expertin Carla Del Ponte über einen Chemiewaffeneinsatz durch Rebellen in Syrien relativiert. Es gebe keine beweiskräftigen Ermittlungsergebnisse für einen Chemiewaffeneinsatz in Syrien durch irgendeine der an dem Konflikt beteiligten Parteien. Komisch, ich dachte, wir wären jetzt letzte Woche schon so weit gewesen, dass da irgendwie Opfer gefunden wurden, bei denen irgendwas darauf hindeutet, dass die mit Chemiewaffen umgebracht wurden. Und jetzt sind wir irgendwie wieder so weit, dass wir Opfer, was für Opfer? Ja, ich weiß auch nicht. So, am Mittwoch gab es dann akute Offline-igkeit. While at around 18:45 UTC, Tuesday, open DNS resolvers saw a significant drop in traffic from Syria. Closer inspection, it seems Syria has largely disappeared from the internet. Hat dann auch mal wieder einen Tag gebraucht, bis Syrien dann wieder da war. Und die offizielle Begründung war, es wäre irgendwo Glasfaser ausgefallen. Gerüchten zufolge hat Syrien mehrere Verbindungen zur Außenwelt. Dass die alle gleichzeitig ausfallen, ist schon in der Kategorie... Also die wahrscheinlichere Antwort ist, da hat jemand einen großen roten Knopf gedrückt. Dass dann die Frage aufwirft, warum? Weil eigentlich irgendwie seit Ägypten jedem klar sein darf, wenn irgendwo einer den großen roten Knopf drückt, dann kriegt die Welt das mit. Und fragt sich dann, was versucht da gerade jemand zu verheimlichen? Aber hey. So, dann gab es das Schnüff-BI. Hier bei Teufel gefunden. Da war wohl der Zensor pinkeln. Ex-FBI-Counterterrorismus-Agent sagt an, dass das FBI rückwirkenden Zugriff auf alle Telefongespräche hat. Nicht nur das, auf Nachfragen wird es noch schlimmer. On Thursday night, Clementi again appeared on CNN, this time with host Carol Costello, and she asked him about those remarks. He reiterated what he said the night before, but added expressly that all digital communications in the past are recorded and stored. Das überrascht jetzt irgendwie auch nur die Leute, die noch nicht an irgendwelche Verschwörungstheorien glauben. Aber ja, also stellt sich raus, ist, ein Abschnorchel-Experte vom FBI sagt, dass das FBI übrigens alles abschnorchelt, was digital an Kommunikation irgendwo existiert. Und dass die auch rückwirkend in Kommunikation reinglotzen können. Okay. Ist zumindest mal eine Ansage. Vor allen Dingen das große Dementi, nein, das können wir nicht, oder nein, das tun wir nicht, ist mir nicht begegnet. Also genau genommen habe ich die Meldung immer nur als, ja, hier, der da sagt und es widerspricht niemand, gesehen. Ja, ich meine, gut, bei das FBI beschnüffelt irgendwie Leute, die nicht US-Amerikaner sind, dann ist den US-Amerikanern ja scheißegal, die regen sich ja erst auf, wenn US-Amerikaner beschnüffelt werden. Aber ja. So, gestern gab es dann einen Berlusteil, also genau genommen vorgestern. Silvio Bongaconi ist in einem Berufungsprozess wegen Steuerhinterziehung erneut zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ein Mailänder Gericht befand den früheren italienischen Regierungschef heute für schuldig. In dem Verfahren ging es um seinen Mediaset-Konzern. Damit bestätigte das Gericht in dieser zweiten Instanz die Verurteilung zu 4 Jahren Haft. 3 Jahre davon werden dem 76 Jahre alten Bongaconi erlassen. Er darf außerdem 5 Jahre lang keine öffentlichen Ämter übernehmen. Ein Urteil wird in Italien allerdings erst in der dritten Instanz definitiv rechtskräftig. Oder anders ausgedrückt, es gibt ein weiteres Instanzenurteil. Bongaconi hätte Haft. So, wobei ich jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, wie rum das funktioniert, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist scheißegal, wie viel Haft ihm aufgedrückt wird, die wird er sowieso nicht mehr antreten müssen, weil er ein alter Sack ist. Aber mit der Auflage, er dürfe keine öffentlichen Ämter bekleiden. Er bekleidet gerade ein öffentliches Amt, er ist nämlich irgendwie Senator. Das könnte ihm dann wirklich wehtun. So, wenn das rechtskräftig würde. So, ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie lange irgendwie die nächste Instanz braucht. Aber ja. So. Ach Mensch, da machen wir heute mal keine 40 Minuten, sondern hören hier auch wieder auf und kommen in die Musikecke. In der Musikecke versteckt sich völlig unerwartet, das habe ich jetzt ja schon wochenlang nicht mehr gehabt, Alison Krauss mit dem 7. Titel aus dem Album Little Light Originals. Der trägt den Namen Choose to Be, ist 4 Minuten 31 lang und gefunden bei Yamendo, wo ich ihn dann auch Creative Commons lizenziert herniedergeladen habe. Gefolgt ist das Ganze dann vom Herrn Piespers, der sich am 30.04. zum Thema Schulterschluss in 2 Minuten 49 im WDR ins Benehmen setzte. So, ich mache hier noch Head Completed an. Und dann kann ich mal gucken und feststellen, dass Teil 1 grün ist. So, genau. Und dann wünsche ich mir Reaktionen, Feedback, irgendwas. Und zwar dürft ihr mir gerne mitteilen, wie scheiße ich bin. Ach nee, dürft ihr nicht. Unbegründetes Lob. Genau. Kritik immer nur in ausführlich begründet. Dürft ihr in meine Richtung kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 374 Teil 1 einstellt. Ihr dürftet natürlich auch... Jetzt habe ich hier viele Einträge. Ihr dürftet natürlich auch einen Tavit oder einen Apple.net Post an die jeweiligen Accounts at Compot adressieren oder eine E-Mail korrekt frankiert an compiblog@gmail.com verschicken. So, genau. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Alison Crow und dem Herrn Pispers und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Took me by surprise, and I don't know if you can see yet, but it's right behind my eyes. An answer to a question that I didn't know I'd asked, and you, I didn't believe the tides could wash over me so fast, 'cause I've never seen this before, and I've seen so much. Oh God, I wonder what it takes to understand happiness, but deserved anything, didn't think that I could, but now I'm breaking down these walls and I'm tearing at these chains, and I am starting to believe that I must be insane, 'cause I've never seen you be
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Der Wahltag im September rückt näher. Und angesichts der für sie immer deprimierender werdenden Umfragen versuchen SPD und Grüne immer verzweifelter, eine Wechselstimmung im Wahlvolk herzustellen. Durch einen sogenannten Schulterschluss. Schulterschluss heißt, die Reihen werden so fest geschlossen, dass keiner mehr eine Chance hat, da durchzukommen. Im günstigsten Fall sind die Reihen so fest geschlossen, dass man nicht einmal mehr sehen kann, wo man denn hinkäme, wenn man denn durchkäme. Aber geschlossene Reihen sind dem Wähler wichtiger, als zu wissen, was dahinter liegt. Das wissen auch die Grünen. Aber die Grünen wollen natürlich auch beweisen, dass sie diskussionsfreudig sind, ohne dabei in Streit zu geraten. Deshalb gab es auf dem Grünen Parteitag am Wochenende 2600 Änderungsanträge zum zu beschließenden Wahlprogramm. Und darüber gab es dann entsprechend heftige Diskussionen. Gehen wir mal davon aus, dass so ein Parteitag 2 Tage dauert und die Delirierten tatsächlich jeden Tag 12 Stunden tagen. Dann dürfen wir sicher noch 2 Stunden pro Tag abziehen für die aus Durchhalteparolen, Geschlossenheitsappellen und möglichst originellen Beschimpfungen des politischen Gegners bestehenden Reden der Großkopferten. Wenn wir jetzt mal großzügig die Zeit vernachlässigen, die für die Abstimmungen selbst und diverse Verfahrensordnungen draufgeht, bleiben also 20 Stunden für die Diskussion von 2600 Änderungsanträgen. Das heißt, für jeden Änderungsantrag stehen knapp unter 28 Sekunden Diskussionszeit zur Verfügung. Nur mal zum Vergleich. In der Zeit, die Sie mir bis jetzt zugehört haben, hätten wir 3 Änderungsanträge diskutieren müssen. So etwas ist natürlich Quatsch mit Soße und das wissen auch die Grünen. Die Änderungsanträge sind deshalb auch in den seltensten Fällen dazu da, etwas zu ändern. Sie simulieren eine demokratische Diskussionskultur. Und die Vollprofis unter den Grünen simulieren sogar die Änderungsanträge. Vor dem Parteitag profilierte sich der grüne Ministerpräsident Wilfried Kretschmann mit heftiger Kritik an den Steuerplänen im Wahlprogramm seiner Partei. Einen Änderungsantrag hat er aber gar nicht erst eingereicht. Nein, er hat nur staatsmännisch geblökt, Augenmaß bei der Belastung der Bürger gefordert, um dann mit allen anderen einstimmig für das zu stimmen, was er vorher kritisiert hat. Und ich habe die Schlagzeile vermisst, grüner Star fordert Augenmaß. Bis neulich.